Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andreas Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo Andreas, schön, dass du heute bei mir bist.
Ah, servus und grüß Gott.
Ja, genau. Du hast es schon richtig gesagt, wir sind heute an einem sehr exotischen Ort, nämlich in Wien.
Ja, südlich der Elbe.
Ja, so kann man es auch ausdrücken.
Weit weg von zu Hause.
Aber wir haben gedacht, wir nehmen neue Stimmen aus Österreich mal wieder in Österreich auf. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, Andreas.
Ja, wir haben tatsächlich mit Katrin Riedel einen ganz besonderen Gast. Erstmal ein herzliches Willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Hallo Katrin.
Also, wir haben mit Katrin Riedel einen ganz, ganz besonderen Gast. Sie ist nämlich, und das, Jörg, muss ich tatsächlich nachlesen, weil das gar nicht so selbstverständlich ist. Sie ist Senior Consultant Philanthropy und das bei Direct Mind Arts in Wien.
Ganz genau, das hast du sehr gut formuliert. Und wir müssen jetzt mal dazu einmal erklären, Direct Mind ist ja der Sponsor dieser Reihe Neue Stimmen aus Österreich. Deswegen bist du aber nicht hier, Katrin, sondern du bist hier, weil du tatsächlich ein ganz besonderer Seiteneinsteiger bist. Du hast nämlich vorher was ganz, ganz anderes gemacht als irgendwas mit Fundraising.
Ja, also ich bin tatsächlich, wie glaube ich, fast alle Fundraiser, kommt mir so vor, ein Quereinsteiger.
In Österreich zumindest.
In Österreich zumindest, genau. Also ich habe ich habe in Wien Germanistik und Kunstgeschichte studiert und habe mich dann am Anfang ein bisschen an der Universität Wien probiert. Fachgebiete war Kinder- und Jugendliteraturforschung und wie es halt so ist, auf dieser akademischen Seite ist die Finanzierung ein bisschen schwer, sprich man musste Job haben, um über die Runden zu kommen. Und bin dann im Kunsthistorischen Museum gelandet, was natürlich als Kunstgeschichte-Studentin ein Traum ist und hat man dann halt auch Freude daran. Und ich habe tatsächlich in der Grafik begonnen, in den visuellen Medien, im Corporate Design.
Okay.
Ja, ganz was anderes passt dazu, weil mein Vater ist Grafikdesigner, hat eine eigene Agentur, daher der Zusammenhang. Und bin dann tatsächlich, wie es in Österreich so üblich ist, in Bundesinstitutionen, dann gefragt worden, ob ich nicht mal zwischendurch wechseln möchte, weil einfach gerade Not am Mann ist und sie jemanden suchen und es lieber wäre, sie würden intern besetzen und so bin ich ins Fundraising gerutscht.
Beim Kunsthistorischen Museum?
Im Kunsthistorischen Museum. Direkt okay. Nach 2 Jahren Assistenz bin ich dann ins Fundraising gekommen unter Bärbel Holaus. Shoutout zu Bärbel an dieser Stelle. Und habe tatsächlich dann eine Leidenschaft entdeckt, die ich nicht gewusst habe, dass ich sie habe.
Wie macht man Fundraising im Kunsthistorischen Museum in Wien?
Tatsächlich ist das Kunsthistorische Museum, zumindest bis ich da war, war sehr, sehr fortschrittlich, sehr, sehr vielseitig, was auch an der Führung von Bärbel gelegen ist. Sprich, wir hatten nicht nur einen Fokus auf Sponsoring, was in der Kultur sehr verbreitet ist, oder auf Großspenden, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, sondern wir haben auch tatsächlich den Spendensektor auch aktiviert. Haben Spendenmailings gemacht, hatten die digitale Spendenplattformen, haben Events veranstaltet, haben wirklich auch die Kleinspenderbasis aufgebaut dort und uns sehr divers aufgestellt. In einem kleinen Team, sprich alle waren Allrounder, wir hatten sehr nahen Spenderkontakt, das war wahnsinnig schön.
Aber Katrin, du hast gerade von, dich hat die Leidenschaft gepackt, gesprochen.
Ja.
Was ist das für eine Leidenschaft, die dich da gepackt hat? Beschreib die doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, es ist so vielleicht was Besonderes, wenn man in einer Kulturinstitution arbeitet, dann ist es so ein bisschen wie eine Familie. Weil man hat irgendwie, man ist in so einer wahnsinnigen Bubble drinnen. Man hat Projekte, die man von Anfang an begleitet und im Fundraising ist es so, dass man von Anfang an immer sehr involviert ist, weil natürlich die Finanzierung wichtig ist und man wahnsinnig viel sowohl mit den Akademikern, mit den Kuratoren zusammenarbeitet, aber auch mit dem gesamten Team der Umsetzung. Und dieses Backstage-Wissen, dieses Know-how und diese wahnsinnige Dynamik, die dahinter steht, das dann eigentlich jemanden von außerhalb zu vermitteln, wie toll das ist, und dann auch noch dann zu catchen, wenn dann jemand auch bei der Funke dann überspringt und sagt, boah, da, ich merke, die Leidenschaft ist auf beiden Seiten, und dann holt man sich irgendwie gegenseitig ab, und das ist was mich wahnsinnig gecatcht hat an dem Job. Es war immer der Kontakt beim Spender, die Gespräche im Haus, wo man gesagt haben, boah, dieses Gemälde hat mich schon seit meiner Kindheit begleitet, und man kommt in Gespräche rein und dann sagt, ja, jetzt müssen wir es leider restaurieren, weil da führen ist es einfach hin und es ist einfach wahnsinnig schon ein bisschen prekär und wir suchen natürlich nach Förderern und Und dann kommt es eigentlich sofort zu einer Stimmung auf. Und das hat mich in dem Job wahnsinnig gecatcht.
War dir das von vornherein schon klar, dass du da auch Stimmungsmacherin bist, Resonanzraum gibst, emotional dich mit diesen Menschen verbinden musst? Weil mit deinem Studium und deiner Ausbildung würde ich ja denken, das ist eher so ein fachlicher Blick, und Kunsthistorisches Museum denke ich ja auch eher an alte Schinken und nicht an moderne Emotionen.
Ja, das stimmt. Das kommt tatsächlich dann mit dem Doing. Also wir hatten eine sehr stark Learning by Doing-Situation. Bärbel Holaus ist eine sehr, sehr erfahrene Fundraiserin, und sie war meine Mentorin, hat mir eigentlich alles beigebracht, was ich wissen musste. Und dann gab es eigentlich von Anfang an ein totales Lernen, um einfach umzusetzen.
Aber was war bei deiner Mentorin das, was dich am meisten mitgenommen, beeindruckt hat?
Was ich am meisten von ihr mitgenommen habe, war diese Ruhe, die sie bei Gesprächen hatte und auch das Gegenüber eingegangen ist. Ich durfte sehr oft am Anfang mitgehen bei Spendergesprächen, bei Sponsorengesprächen, und einfach auch diese Fähigkeit, wann kann man diese Verbindung knüpfen? Wann ist der Punkt da, wo man sagt, ja, da haben wir sie jetzt. Und das ist was sie extrem gut kann. Und auch dann dieses Reden mit Leidenschaft über Kunst. Sie ist extrem kunstaffin. Und das hat einfach gepasst an dieser Stelle. Und das ist das, was eigentlich auch am besten funktioniert hat.
Mhm. Nun ist ja so ein Job, auch in Österreich, ein Job, in dem man alt werden kann. Ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Bist du aber nicht. Sondern du bist gewechselt. Warum?
Genau. Das war tatsächlich aus sehr persönlichen Gründen. Ich war in Elternkarenz, wie in Kunsthistorischen Museum ein Direktionswechsel stattgefunden hat. Ich bin eigentlich mit dem letzten Monat, wo Sabine Haag, die Direktorin, wo ich sozusagen noch aktiv war, bin ich in Karenz gegangen, wo sie dann einen Monat später sozusagen in Pension gegangen ist. Und es gab dann danach einen Wechsel, und wie bei allen Wechseln es so ist, es gibt wahnsinnig viele strukturelle Veränderungen, inhaltliche Schwerpunkte, die anders gesetzt sind. Und ich habe dann relativ schnell wieder angefangen, geringfügig zu arbeiten und mitbekommen, dass dieser Wechsel, der da stattfindet, nicht meiner DNA entspricht. Ich habe gemerkt, ich fühle mich unwohl damit. Ich war nicht ganz einverstanden mit Dingen, die passiert sind. Und ich habe mir gedacht, nein, ich glaube, ich kann meinen Job nicht so gut machen, wie ich ihn machen möchte unter diesen Situationen. Deswegen war es für mich klar, ich muss wechseln.
Mhm. Und du bist dann zu einer Agentur gegangen, wo du aber jetzt Großspender auch vornehmlich betreust.
Genau.
Das ist richtig.
Ganz genau.
Was machst du da genau?
Ja, also bei Direct Minds hat jetzt ein neues Businessmodell, gerade im Aufbau, wo es wirklich darum geht, Philanthropen und Personen mit Vermögen zu aktivieren und diesem Spendenmarkt auch einfach neu zu aktivieren, um sie mit Institutionen, mit NGOs, mit Projekten zu verbinden, wo sie Gutes tun können. Das ist sozusagen jetzt diese Idee, und ich bin auf beiden Seiten tätig. Ich kann sagen, ich bin eine Ansprechpartnerin für Großspender, für Vermögende, die sich beraten lassen, die gerne wohltätig sein möchten, um ihnen dann auch Projekte entsprechend zur Verfügung zu stellen. Aber auch umgekehrt, wir arbeiten auch für NGOs, für Kulturinstitutionen, wo wir dort mit ihnen gemeinsam das Großspenden-Fundraising aufbauen und wirklich aktiv auch Großspender suchen.
Jetzt muss man, glaube ich, vielleicht noch mal ganz kurz für die deutschen Hörerinnen und Hörer, aber auch für die österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ihr seid eine sogenannte Full-Service-Agentur. Das bedeutet, ihr betreut eigentlich das komplette Fundraising der Organisation. Das ist in Deutschland immer noch mal ein bisschen anders, aber kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, wie das funktioniert? Also ich komme zu euch als Organisation und sage, macht mal, und dann gehst du los und besorgst mir Großspender, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also generell, Direct Mind ist eine Dialogmarketing-Agentur. Wir haben sehr viele Kunden im Full-Service. Wir betreuen sozusagen Mittel- und Kleinspender mit den Spendenbriefen, mit Spendenanrufen. Das ist sozusagen das Hauptgeschäft. Und parallel dazu gestalten wir jetzt zusätzlich diesen Großspenderbereich, wo wir sowohl NGOs unterstützen, als eben auch im Bereich Großspender direkt. Und bei den NGOs ist es tatsächlich so, dass ich mit den Institutionen gemeinsam eine Strategie erarbeite, Termine mache mit potenziellen Großspendern, ganz klassische Ansuchen schreibe, Telefonate führe, versuche die Akquise voranzutreiben und dann gemeinsam mit den Institutionen Gespräche zu führen. Entweder gemeinsam mit dem Großspender oder, wenn es halt auch ist, Briefing schreibe, wie können sie umgehen, wenn es nicht passt, wenn beide dabei sind. Also wirklich eine totale Begleitung.
Und jetzt ist ja, also vorher warst du beim Museum, logischerweise, jetzt bist du bei der Agentur, abgesehen mal vom Kulturschock. Was ist die größte Herausforderung für dich persönlich gewesen?
Ja, also ich dachte, es gibt zwei Varianten, wo ich mir wirklich geglaubt habe, da könnte ich Probleme kriegen oder da muss ich mich total umstellen in meiner Art und Weise, wie ich Fundraising betreibe. Das erste war natürlich diese Idee, dass ich jetzt nicht mehr für eine Institution arbeite, sprich ich habe diesen inhaltlichen Zugang nicht mehr. Ich kann niemals in einem Thema so drinnen sein wie unsere Kunden, sprich ich habe auch nicht diesen Anknüpfungspunkt, den ich hatte im Museum. Es ging immer sehr drum um Inhalte, man hat sie ins Haus gebracht, man hat das Haus für sich sprechen lassen, man hat mit Anekdoten gearbeitet, das hat extrem gut funktioniert. Dieses Thema habe ich jetzt nicht mehr. Sprich, ich bin eigentlich dazu angewiesen, wenn es um Inhalte geht, mit den Institutionen gemeinsam Gespräche zu führen. Selbst wenn ich mich briefen lassen würde, ich würde niemals diesen Connex herstellen können. Und ich dachte mir, es wird sehr, sehr schwierig werden, diese Gespräche gemeinsam zu führen und schauen, ob es einfach passt auch, weil es sehr viel, finde ich, bei Fundraising-Gesprächen ist die Verbindung recht wichtig, die Chemie in diesen Gesprächen, auch wenn man einen Partner hat, wo man das Gespräch führt. Es muss die Gesprächsführung passen, es muss klar sein, wer hat welche Rolle. Und das mit einem Kunden zu machen, wo ich eigentlich Dienstnehmer bin und immer nicht sagen muss, wie er sich verhalten soll, diese Dynamik konnte ich mir nicht ganz vorstellen. Aber das Schöne war, es ist überhaupt kein Problem gewesen. Vielleicht hatte ich auch extrem viel Glück, weil meine Kunden, mit denen ich arbeite, sind wahnsinnig toll und die Zusammenarbeit auf menschlicher Ebene großartig. Alle unterschiedlich. Man muss alle ein bisschen anders natürlich lotsen oder einfach auch sich darauf einlassen. Aber es ist tatsächlich, wie man in Österreich schon sagt, es flutscht tatsächlich.
Aber wie haben dich diese Kunden angenommen, als du neu eingestiegen bist? Denn ich nehme das ja so wahr, dass es ein Angebot ist, das es so ja noch gar nicht gibt, weder bei Direct Mind noch generell auf dem Markt. Also was komplett Neues und alles, was Neues, sind die Menschen ja erstmal wahnsinnig vorsichtig. Wie waren so die ersten Reaktionen auf dein Angebot?
Tatsächlich einen Kunden habe ich übernommen, einen Social-Kunden, der, wo sagen, dass die Kampagne schon angelaufen ist. Da war es relativ leicht, weil da war ich dann einfach die Expertin, die dazugeholt wurde. Bei anderen Kunden, wo wir tatsächlich gestartet haben, gab es schon einen Vorkontakt und da gab es schon eigentlich den Wunsch, dass man sich mit einer Fundraising-Agentur zusammensetzt und sagen, wie kann man diese Institutionen begleiten beim Thema Großspenden oder generell beim Thema Spenden oder Drittmittelförderung. Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass eigentlich für beide nur der Großspendenbereich in Frage kommt, weil einfach die Datenlage und die Adresslage für kleine Mittelspender nicht ausgereicht hätte und nicht sinnvoll gewesen wäre. Und da war eigentlich dieser Einstieg relativ leicht, weil einfach der Wunsch da war, dass man was gemeinsam macht. Und ich vermute auch sehr schwer, weil einfach auch die menschliche Komponente von Anfang an geklappt hat.
Aber wie bekommst du das hin? Du hast in der Vergangenheit ja nur für einen Kunden gearbeitet. Nur Kunst. Und jetzt hast du ja die ganze Bandbreite zwischen, weiß ich nicht, Obdachlosigkeit, Tiere, was alles so ist. Wie kriegst du das hin, dass du zwischen diesen Themen springen kannst?
Das ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung gewesen am Anfang. Ich bin ein total organisierter Typ. Ich habe mir so im Outlook-Kalender Blockaden reingemacht, Terminblockaden, wo ich einen Tag einen Kunden gemacht habe. Und das wirklich gewechselt habe, um einfach im Thema drin zu bleiben. Wie man sich vorstellen kann, hat das genau null geklappt langfristig.
Wie das mit allen Blockaden funktionieren einfach nicht.
Nicht so wirklich.
Weil da sind ja die Kollegen, die kennen das ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, dass du heute nur einen Block hast für Kunst und die kommen dann mit ihren Tieren um die Ecke.
Ja, eben. Also das ist auch einer der Punkte, der so ein bisschen ein Thema war natürlich, dass man immer switchen muss. Das Gute war, dass ich es nicht ganz ungewohnt war, zwischen Themen zu wechseln. Weil selbst im Kunsthistorischen Museum ist es ja nicht nur ein Museum, sondern es sind 7 Standorte, die alle unterschiedliche Themen haben. Von Kunst bis ethnologische Sammlungen, bis Theater, Memorialien etc. Also das sozusagen diese Themenvielfalt, die kannte ich. Und dieses Switchen zwischen Projekten, wo man sich umdenken muss, das ist gelebter Alltag gewesen bei mir. Was ganz neu war, war die NGO-Lage. Ich habe noch nie mit diesem sozialen Aspekt gearbeitet. Ich war immer nur Kultur, wo ich mich auch tatsächlich leichter einfühlen kann. Und es war für mich ganz, ganz spannend, mich zum ersten Mal in diesen Sozialprojekt reinzudenken, wo ich auch mir am Anfang sehr viel Zeit genommen habe, um das auch zu machen. Gott sei Dank waren auch unsere anderen Kunden ein bisschen später dran, wo wir dann in die aktive Komponente gegangen sind, dass ich mich da auch wirklich gut einarbeiten konnte. Aber es ist natürlich eine Herausforderung.
Aber was bedeutet für dich gut einarbeiten?
Ich habe mich, das Tolle ist die NGO, für die ich arbeite, ist die Österreichische Tafel mit dem Projekt der Wohntafel. Es ist ein soziales Wohnbauprojekt und das steht in Wels. Und Wels ist meine Heimatstadt. Ich bin dort aufgewachsen, ich bin dort geboren. Das ist so meine Hut gewesen. Und meine Familie war mit der Tafel schon sehr lang verbunden. Also das war auch nichts Fremdes für mich, was extrem gut war, auch so vom Einfühlen her. Und ich hatte halt Gott sei Dank die Möglichkeit, sehr oft dort zu sein. Ich bin sehr, sehr oft zu Terminen hingefahren, habe das Team kennengelernt, habe sehr viele Termine mit dem Vorstand selber gemacht, mit dem ganzen Team selber, habe mich eingefühlt, wie arbeiten sie, wo sind ihre Komponenten, die ihnen wichtig sind, wenn sie in Spendergespräche gehen. Habe dann auch so Probegespräche gemacht bei Spendern, wo ich gewusst habe, die muss man nur abholen, die wollen. Ja? Das muss man nur noch einsackeln. Und so versucht, ein Gefühl zu kriegen, wie tun sie sich in Gesprächen, wo muss ich beraten. Und da habe ich mir wirklich 3-4 Monate Zeit genommen, um das aktiv zu tun, weil ich auch nicht wusste, wie verhält sich diese Lage bei Spendern bei einem sozialen Projekt im Vergleich zur Kultur. Man weiß ja, die Zielgruppen bei Kultur, Sponsoring, bei Großspenden ist ein bisschen ein anderes Publikum als bei sozialen Projekten, was ich auch tatsächlich jetzt unterschreiben würde mit dem jetzigen Stand. Aber die Herangehensweise ist natürlich gleich. Ja.
Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Du hast vorhin gesagt, ich will das philanthropische Kapital in Österreich heben. Ja? Ja. Warum ist das tatsächlich in Österreich so schwer, an dieses philanthropische Kapital heranzukommen?
Ja, wie wir alle wissen, in Österreich ist es nicht gelernt, philanthropisch tätig zu sein oder öffentlich philanthropisch tätig zu sein. Das ergibt sich aus der Geschichte, wie wir wissen, die Republik, die Monarchie, der Staat war dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft funktioniert, dass es uns gut geht. Und in Österreich ist es auch sehr viel, dass diese Neiddebatte eine große Rolle spielt. Sprich, wenn jemand sich öffentlich äußert mit einem großen wohltätigen Zweck, um den er an die Öffentlichkeit geht, dann wird ihm gleich unterstellt, er hat irgendwie was davon oder es kommt die andere Seite zu sagen, warum macht er das und nicht das andere? Oder selbst die Politik schreit dann, warum buttert jetzt ein Staatsunternehmen Geld in Bildung rein, wenn es doch andere Aspekte geben würde, die viel wichtiger wären? Also das ist so eine etwas schwierige Voraussetzung, die wir hier haben mit dem philanthropischen Markt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist Österreich in seiner Lage extrem gut aufgestellt, was dieses Kapital hat. Wir reden da von 8 Milliarden, was noch gehoben werden kann. Mhm. Und es gibt natürlich sehr viele philanthropisch tätige Menschen in Österreich. Nur meistens tun sie das anonym oder gehen nicht damit an die Öffentlichkeit, weil sie auch auf der einen Seite sich nicht anstellen wollen oder halt einfach auch sich nicht exponieren wollen. Mhm.
Aber ich sag mal, diese Situation mit dem philanthropischen Kapital hat es ja immer schon gegeben. Also wir begleiten den Markt, ne? Andreas ja jetzt schon ein bisschen länger. Warum ist es gerade jetzt so wichtig für euch als Agentur, aber auch für eure Kunden, für die gemeinnützigen Organisationen, das nochmal zu aktivieren?
Ja, wir stehen jetzt tatsächlich vor einer großen Herausforderung, dass in Österreich man sich sehr, sehr lange auf diesen kleinen Spendermarkt konzentriert hat. Mhm. Das heißt, fast die ganze NGO-Landschaft hat sich halt sehr konzentriert auf diese Kleinspender, die einfach 90% von all diesen Einnahmen gebracht haben. Das war jahrzehntelang so, es gab einen Peak in der Corona-Zeit. Und man hat einfach ein bisschen versäumt, dass man sich auch andere Märkte erschließt in dieser Zeit. Weil es hat funktioniert, der Markt ist immer besser geworden, die Spendeneinnahmen sind gestiegen. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo es stagniert oder sogar schon sinkt durch diverse Krisen etc. Und jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo man was tun muss. Und wir als Agentur sind da uns auch ganz klar in der Verantwortung, dass wir da auch vorangehen und unseren Kunden, unseren NGOs, die auch dabei unterstützen, dass sie diesen Weg gehen können.
Du hast ja gerade ganz gut beschrieben, Katrin, wie in der Vergangenheit die Organisationen großen Bogen um die großen Spenden gemacht haben. War das eher aus so einer Scheu heraus, aus einer Unwissenheit oder vielleicht auch aus einem kritischen Reflex gegenüber Unternehmerfamilien?
Vielleicht eine Kombination aus beiden. Ich glaube, dass einfach auch sehr viel Bequemlichkeit auch mitgeschwungen hat, weil man hat einen Markt erschlossen, der gut funktioniert hat. Man hat gewusst, wie man ihn angeht, wie man ihn kostendeckend bespielt, wie man da Erlöse raus generiert. Das heißt, man hatte auch nicht diesen Need dahinter, einen neuen Markt zu erschließen. Die Kultur ist da vielleicht ein bisschen anders. Die hatte schon, hat den anderen Markt nicht so sehr gehabt, sondern gleich diesen Großspendermarkt. Da war das eher andersrum. Aber ich glaube, dass es eine Kombination daraus auch ist. Und man hat auch ein bisschen, glaube ich, schwingen auch sehr viele Vorurteile mit, die da auch Hemmungen aufgebaut haben. Und auch, denke ich, sehr viel Unwissenheit. Weil man weiß ja, Hauslisten von NGOs sind gespickt mit sehr reichen, vermögenden Leuten, die sie aber nicht, die nicht vielleicht konkret angesprochen werden oder nicht richtig angesprochen werden, sprich das Potenzial nicht gehoben wird, aber die trotzdem sich für diese Themen interessieren.
Und als Fundraiserin oder Fundraiser bin ich natürlich in den klassischen Tools auch viel anonymer. Ich kann Briefe schreiben, ich kann Newsletter schreiben, ich kann über Social Media werben und im Großspendensegment muss ich ja persönlich ins Gespräch gehen. Was gibst du deinen Mandantinnen und Mandanten an Tipps mit, damit sie vielleicht, wenn es eine innere Hürde gibt, mit Menschen über Geld zu sprechen, wie können sie diese Hürde überwinden?
Mein erster Tipp ist immer Übung. Es ist immer unangenehm, um Geld zu fragen. Es ist immer eine gewisse Hemmung und so öfter man es macht, umso leichter wird es. Und es ist so eine Überwindung der inneren Einstellung, weil sehr viele haben dann diese Hemmung zu sagen, na, ich muss jetzt nach was fragen, ich bin so ein Bittsteller, ich muss jetzt betteln gehen um Geld, das ist irgendwie, was ich nicht mag, da bin ich irgendwie ein bisschen gedemütigt, das will ich nicht. Und sage mir, du gehst in einer ganz anderen Einstellung rein, weil du bist eine extrem gut etablierte NGO, du machst wichtige Arbeit, du hast sehr viel Erfolg. Und du gehst eigentlich mit einem Angebot an diese Leute rein, dass sie sich gemeinsam mit dir, die auch eine gute und stabile, souveräne Marke ist, gemeinsam mit dir positionieren können und was Gutes tun können. Also auch dieses Mindset dahinter. Also das Erste, woran ich immer arbeite bei Spendergesprächen ist, hast du das richtige Mindset, wenn du reingehst?
Ich höre deine Worte wohl, aber die Frage ist ja trotzdem, musst du sie dazu bringen, dass sie ins Wasser springen und dass sie schwimmen, wie du es gesagt hast, also tun. Und da ist ja häufig eine Blockade. Wie überwindest du genau diese Blockade?
Sehr viel auch, indem ich die Gespräche gemeinsam führe mit den Kunden. Also ich lasse sie ganz, ganz selten alleine Spendergespräche machen. Also es sind so intime Kontakte, dass ich der Störfaktor wäre. Ich bin immer im Tandem und versuche, die Gesprächsleitung zu übernehmen. Vorher wird immer ein Briefing gemacht, welche Rolle hat jeder in diesem Gespräch. Wenn ich ein Zeichen gebe, möchte ich, dass du über den Inhalt sprichst, weil der USP bei diesen Gesprächen, was natürlich die Institution mitnimmt, ist, dass sie die fachlichen Experten sind. Das heißt, das ist das, wo die Emotion rüberkommt, wo man auch den Gegenüber catchen kann und da. Und da ist sozusagen meine Position zu sagen, okay, das ist sozusagen der Sweet Spot, da fühlst du dich wohl. Den machst du zuerst und ich übernehme dann diesen Ask, zu sagen, okay, und jetzt reden wir drüber, möchten Sie jetzt unterstützen?
Das heißt, du sitzt im Tandem auch vorne und lenkst, aber treten tut ihr gemeinsam.
Genau. Ich versuche, die Gesprächsführung zu machen, versuche auch ein bisschen einzuschätzen, wie auch das Gegenüber reagiert. Möchte er mehr Inhalte erfahren? Geht es eher darum, den Business Case abzuschließen, sozusagen? Oder geht es darum, jetzt einfach auch nur mal vorzufühlen? Ich hatte auch ganz viele Gespräche, wo es dann überhaupt unpassend wäre zu sagen, und jetzt stelle ich den Ask, sondern es geht einmal darum, ich will die Institution kennenlernen, ich will das Team dahinter kennenlernen. Wir haben dann Gespräche schon abgebrochen und gesagt, und jetzt machen wir eine Führung durch die Küche. Jetzt machen wir eine Führung durchs Lager und jetzt lernst du mal die ganzen Leute kennen, die dort arbeiten. Und da merkt man, das hat dann wahnsinnig gut funktioniert, dann war die Stimmung lockerer. Und dann am Schluss konnte man dann sagen, okay, können wir dann vielleicht die Unterstützung, dürfen wir damit rechnen. Und dann gab es ein Folgegespräch, wo es um die Hard Facts ging.
Mhm. Kathrin, eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Wo siehst du dich in der Zukunft? Was ist die nächste Station?
Also ich hoffe ganz schwer, dass die nächste Station weiterhin bei Direct Mind sein wird. Also ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ich hoffe, dass wir diese Marke gut auf den Markt bringen werden. Und ich sehe mich dann selber tatsächlich in dieser Funktion, diesen Brückenbauer zu sein zwischen Philanthropen und NGOs und diese Leute zu begleiten, dass sie Gutes und Gemeinnütziges tun können in Zukunft.
Dabei wünschen wir dir sehr viel Erfolg.
Herzlichen Dank.
Und werden uns dann berichten lassen.
Ne? Österreich kann es gebrauchen.
Ganz genau.
Absolut. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.